Wir haben ja die Einladung verschickt, die ging euch zu und ich denke, die meisten haben sich auch mit dieser Einladung, mit dieser Anmeldung angemeldet. Ihr seht es vielleicht nicht ganz hinten, aber ihr kennt ja dieses Anmeldeformular. Und wir hatten dort drauf geschrieben, als letzten Punkt, die Frage, was erwarte ich von den Jugendbibeltagen 2010? Und ich möchte jetzt in der ersten Stunde praktisch eure Antworten auswerten, mit euch zusammen. Und es ist ja interessant, was ihr alles von diesen Tagen ja, erwartet. Es hat nicht jeder was hingeschrieben, aber es haben viele etwas hingeschrieben. Und wir haben vorhin in einem Gebet gehört, dass manche vielleicht mit großen Erwartungen gekommen sind. So, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du gekommen bist. Ich habe einige Anmeldungen gelesen, aber ich habe das nicht irgendwie jedes Mal im Namen zugeordnet, sondern wir haben das, ich sage jetzt mal, klassifiziert. Arthur, vielen Dank. Arthur hat das zusammengefasst. Und wie gesagt, ich möchte in dieser ersten Stunde das euch vorstellen. Was erwarten wir von diesen Tagen? Was erwartest du? Und bevor ich zum ersten Punkt komme, möchte ich gleich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir etwas erwarten. Dass du etwas erwartest in diesen Tagen. Warum eigentlich? Jesus hat seine Bergpredigt angefangen mit dem Vers, weiß es jemand? Mit der ersten Seligpreisung. Wer kennt sie? Wer kennt die erste Seligpreisung? Jemand von den Jugendlichen? Okay. Doch, das kann nicht sein, dass das niemand weiß. Genau. In Matthäus 5, Vers 3 fängt Jesus die Bergpredigt an und sagt, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Wenn jemand zum Beispiel arm ist und er zum Beispiel so arm, dass er nichts, sogar vielleicht nichts zu essen hat, dann ist es doch klar, er wartet darauf, er möchte satt werden. Ja? Er möchte, dass sein Hunger gestillt wird. Und Jesus hat mit diesem einleitenden Vers die Bergpredigt angefangen und hat, man sagt, die bedeutendste Predigt aller Zeiten gehalten. Und er hat mit diesem Vers angefangen, selig sind, die geistlich arm sind. Deswegen ist es wichtig, dass du, selbst wenn du nichts ausgefüllt hast, vielleicht, das ist nicht schlimm, aber wichtig ist, dass du heute, dass du jetzt dir in deinem Herzen bewusst machst und dass du in deinem Herzen dir vornimmst, ich erwarte etwas, ich möchte etwas erleben. Es wird mir natürlich nicht möglich sein, auf jeden Punkt einzugehen, den ihr im Einzelnen genannt habt. Aber wie gesagt, ich werde das zusammengefasst vorstellen. Sehr viele haben von euch den Punkt genannt, Gottes Wort besser kennenlernen. Das möchte ich auch aufschreiben. Gottes Wort besser kennenlernen. Bevor ich das vergesse, möchte ich das gleich sagen. Als ich darüber nachgedacht habe, was ihr notiert habt, was ihr an Erwartungen niedergeschrieben habt, muss ich sagen, habe ich mich wirklich gefreut und ich freue mich darüber, auch in den Punkten, die im Folgenden kommen werden, dass wir nicht gleichgültig sind, dass ihr nicht gleichgültig seid, dass ihr mit dem Wunsch hierher gekommen seid, das Wort Gottes besser kennenzulernen. Wir haben jetzt in dieser ersten Andacht schon einige Punkte gehört, wo wir sehen, wir haben mit der Bibel, mit Gottes Wort, mit einem einzigartigen Buch zu tun. Ja, wir haben nicht mit einem menschlichen Buch zu tun, nicht mit einem vergänglichen Wort. Jesus hat ja über die Bibel, über sein Wort, über das, was er gesprochen hat, hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also es ist wert, es ist etwas Besonderes, das Wort Gottes zu kennen. Ich möchte dazu eine Bibel oder drei Bibelstellen vorlesen. Eine bekannte Bibelstelle ist Johannes 5, 39. Dort hat Jesus zu den Juden, zu den Pharisäern damals gesagt, sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeuget. Wir haben heute gehört in der Andacht, die ganze Bibel hat einen roten Faden, sie führt auf Jesus Christus hin. Und Jesus hat damals zu den Pharisäern gesagt, sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Das heißt, um Gottes Wort besser kennenzulernen, heißt immer, Jesus besser kennenzulernen. Eine zweite Bibelstelle, an die ich sehr oft denke oder ich sage, an die mir immer wieder in Erinnerung kommt, ist die Bibelstelle in Josua 1, Vers 8. Auch eine, finde ich, eine sehr bedeutende Bibelstelle, die auch über das Gesetz Gottes, über das Wort Gottes, über die Bibel, über die Gebote Gottes etwas sagt. Josua, ihr kennt ja die Geschichte, hat das Amt von Mose übernommen. Mose ist gestorben und jetzt hatte Josua einen ganz großen Auftrag. Er sollte das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan führen. Und dann ist Gott ihm erschienen und hat gesagt, im 8. Vers, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Das ist so eine bemerkenswerte Aussage, die Gott hier gemacht hat, über die Bibel, über das Wort Gottes. Ich fasse es zusammen, mit eigenen Worten gesagt, spricht hier Gott zu Josua und sagt, wenn du mein Wort liest, wenn du darüber nachdenkst, wenn du darüber sprichst und es auslebst, wird dir alles gelingen, was du anfassen wirst. Und da sieht man, welche Bedeutung, das unterstreicht das, was wir heute Morgen in der Andacht gehört haben, diese Bedeutung, diese hohe Bedeutung von Gottes Wort. Und deswegen sage ich es nochmal, es freut mich, dass viele von euch das aufgeschrieben haben. Ich habe hier, ich glaube, es war über eine Seite an einzelnen Punkten, die Arthur für mich aufgelistet hat. Sprich, es haben viele von euch genannt, wir wollen Gottes Wort besser kennenlernen. Und das ist sehr wichtig, wenn wir möchten, wir sind noch jung, wenn wir möchten, dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen und sagen können, unser Leben ist gelungen, nicht aus menschlicher Sicht. Ja, aus menschlicher Sicht ist vielleicht ein gelungenes Leben, wenn jemand viel Geld verdient hat oder berühmt geworden ist, ja, oder erfolgreich ein Land regiert hat. Aber das heißt nur lange nicht, dass jemand aus Gottes Sicht erfolgreich war. Aber aus Gottes Sicht ein gelungenes Leben zu leben, heißt Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken, darüber zu reden und es zu tun. Und das verspricht uns das Gelingen und den Segen und den Erfolg für unser Leben. Josua 1, Vers 8. Und dann gibt es einen Psalm, der sehr, sehr viel über das Wort Gottes sagt. Welcher Psalm ist das? Welcher Psalm spricht viel über das Wort Gottes? Weiß es jemand? Der Psalm 119. Ich werde natürlich nicht den ganzen Psalm lesen. Ihr wisst ja, es ist der längste Psalm in der Bibel oder von allen 150 Psalmen mit 176 Versen. Aber ich möchte nur ein paar Verse herausnehmen, die sehr klar wieder auf das Wort Gottes hindeuten. Der ganze Psalm spricht über die Liebe, über die Zuneigung, über die Bedeutung zur Bibel, zu Gottes Wort, zu Gottes Geboten, zu Gottes Rechten. Das steht zum Beispiel im 9. Vers, auch sehr bekannt. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinen Worten, steht hier drin. Das ist so hoch, kann man sagen, unsträflich. Und dann noch als junger Mensch und dann noch in der heutigen Zeit. Wie ist das möglich? Ich habe vor kurzem ich kann mich nicht genau erinnern, wo ich das gelesen habe, hat man einen christlichen Jugendlichen gefragt, ob es möglich ist, in der heutigen, muss man ganz offen gesprochen, in der heutigen sexualisierten Welt noch reinzuleben. Er hat gesagt, das ist fast nicht möglich, ja. Aber Gottes Wort sagt hier, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Und es heißt, wenn er sich hält nach deinen Worten. Wieder gibt uns Gott die Antwort und sagt, ob du 15, 18, 20, 25 oder 30 bist, du brauchst das Wort Gottes, wenn du in dieser Welt vor Gott unsträflich wandeln möchtest. Also wieder sehen wir die Bedeutung des Wortes Gottes. Dann der 11. Vers im gleichen Psalm. Da sagt der Psalmist, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Wieder, das Wort Gottes, wenn wir es in unserem Herzen bewahren, wenn wir es in unserem Herzen behalten, dann bewahrt uns das vor Sünde. Und jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat ist, entweder hält dich die Bibel von der Sünde fern oder die Sünde hält dich von der Bibel fern. Also ist es wichtig, dass die Bibel auch in jungen Jahren unser Begleiter ist. Dann wieder ein sehr bekannter Vers im Psalm 105, da heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Habt ihr mal probiert, ich habe es mal, glaube ich, in der Jugendstunde gesagt, ich rate euch auch nicht, aber vielleicht hat das jemand mal so im jugendlichen Leichtsinn gemacht, nachts mit dem Auto gefahren und mal kurz Licht ausgeschalten. Ich weiß nicht, warum ich das mal gemacht habe, aber ich habe es mal so nur kurz sozusagen spaßeshalber gemacht, aber ich habe es natürlich schnell wieder angemacht. In der Dunkelheit unterwegs zu sein, das führt früher oder später zu Verletzungen. Wie gesagt, als Beispiel mit dem Auto, nicht empfehlenswert. Ja. Aber so ist unser Leben ohne Gottes Wort. Unser Leben wird nicht gelingen. Unser Leben endet in Pannen, in Unfällen, sogar letztendlich im geistlichen Tod, wenn wir unser Leben nicht an Gottes Wort ausrichten. Und wieder sehen wir, wie bedeutend das Wort Gottes für unseren praktischen Alltag ist. Er sagt hier, der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, wir sind unterwegs, auch selbst wenn wir zu Fuß unterwegs sind und wir kennen einen Weg nicht. Wer kennt von uns seinen Lebensweg? Wer weiß, in 5 Jahren stehe ich da oder in 3 Monaten ist das. Wir planen zwar vieles, aber vieles geschieht nicht so, wie wir es planen. Und deswegen ist unser Lebensweg eine unbekannte, ja, würde man in der Mathematik sagen. Ja. Es ist uns unbekannt, eine unbekannte Größe. Wir wissen es nicht. Wir können uns vieles vornehmen. Es ist auch gut, dass wir gewisse Dinge planen, dass wir zielstrebig sind. Aber wir wissen es letztendlich nicht. Schaut mal, 20 Jugendliche sind letztes Wochenende zu einer sogenannten Love Parade gefahren. Mit Sicherheit nicht mit der Absicht, dort ihr Leben zu verlieren. Ja. Sie sind natürlich auch mit Sicherheit auch einen Weg der Sünde gegangen. Ja. Und es heißt in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das haben sie nicht geplant. Das waren junge Leute, die noch ihr Leben vor sich hatten. 19, 20. Und wir wissen nicht, auch wenn wir gottesfürchtig leben, wissen wir nicht, wann unser Lebensweg endet und wie er sein wird. Und um im Licht zu wandeln, um wirklich den Weg sicher zu gehen, brauchen wir das Wort Gottes. Dein Wort, sagt der Psalmist, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dann noch ein Vers aus diesem langen Psalm, ist der 148. Vers. Da sagt der Psalmist, ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, zu sinnen über dein Wort. Wir hatten vorletzte Jugendstunde das Thema, forsche ich in der Bibel oder lese ich sie nur? Und das war für mich auch persönlich so ein wichtiger Gedanke. Das Wort Gottes, Jesus sagt, sucht in der Schrift, nicht lies es einfach runter. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind für uns da so ganz typische Negativbeispiele, die zwar viel von der Bibel, vom Alten Testament wussten. Sie wussten, ein Messias ist verheißen. Aber sie haben das nur gelesen, um es einfach zu wissen, um vielleicht auf jemand runterzuschauen, auf einen Zöllner, der vielleicht nicht so viel wusste. Das war nur ein Wissen. Es war nicht ein Suchen nach dem Leben, nicht ein Suchen nach dem lebendigen Gott selber. Der Psalmist sagt hier nicht, ich lese die Bibel, ich lese dein Wort, um viel zu wissen, sondern er sagt, ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, zu sinnen, nachzudenken. Was meint Gott mit dem oder dem Vers? Was hat Gott mit dem und dem Vers gemeint für meine spezielle Situation? Hat Gott eine gewisse Antwort vielleicht auf meine Frage, vor der ich stehe? Und das ist wichtig und das, wie gesagt, das ist erfreulich, dass wir mit diesem Wunsch hierher gekommen sind, über Gottes Wort nachzusinnen, Gottes Wort besser kennenzulernen. Der zweite Punkt. Was ich auch dazu sagen möchte, als ich diese Äußerung, diese Erwartungen gesehen habe und eben dann mich auch ein bisschen darauf vorbereitet habe, war es für mich auch eben interessant, was sagt Gott dazu? Deswegen möchte ich auch jeden Punkt oder jeden, kann man sagen, Überpunkt, wie wir es zusammengefasst haben, eben auch mit Bibelstellen begleiten, damit ihr auch seht, dass es Gottes Wunsch, Gottes Absicht ist, uns auch das zu geben, was wir erwarten. Gottes Segen und Gegenwart, das haben auch einige von euch genannt. Wir wollen Gottes Segen in diesen Tagen erwarten. Wir wollen Gottes Gegenwart erleben. Und da steht im Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn mit Ernst anrufen. So, wenn wir von der Nähe zu einem Menschen sprechen, dann oft, wenn wir natürlich innerlich zu jemand verbunden sind, aber auch zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wohnen zum Beispiel nah bei, wenn ich wohne nah bei meinen Eltern, ja, das heißt, sie sind nah in der Nähe. Und nah bedeutet da sein. Und so ist Gott auch da. Gottes Gegenwart ist da, da, wo wir ihn anrufen und wie anrufen, mit Ernst anrufen. Was heißt mit Ernst? Mit Ernst kann man sagen, ist das Gegenteil von Leichtsinn, von Halbherzigkeit. Das heißt, wenn es uns wirklich wichtig ist, dass Gott mir persönlich nahe kommt, wenn ich Gott anrufe, mit Ernst anrufe, nicht nur sage, Herr, begegne mir heute, und dann ist mein Wunsch schon ausgesprochen, sondern dass ich das wirklich von Herzen ausdrücke. Ich muss nicht unbedingt viel Worte sagen. Manchmal reicht auch dieser eine Satz, aber er muss von Herzen kommen. Er darf nicht einfach so eine Gewohnheit sein, ja. Sondern wir wollen Gott nah erleben. Und hier sagt der Psalmist, der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, die ihn mit Ernst anrufen. Ein weiterer Vers, der uns die Nähe Gottes verspricht, Gottes Gegenwart verspricht, wieder wird hier der Begriff des Wohnens verwendet in Jesaja 57, auch ein sehr schöner Vers. Jesaja 57, Vers 15. Da sagt Gott, denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist. So leitet hier Jesaja das Zitat ein. Also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist. Und dann sagt Gott, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Hier sagt Gott, ich wohne bei denen, nicht die viel von sich halten, nicht bei denen, die stolz sind, nicht bei denen, die selbstsicher und selbstgerecht sind, nicht die, die ihren Fehler nicht eingestehen, ja, die nicht bei denen, die sich nicht beugen können, sondern Gott sagt hier, ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Und eine sehr ähnliche Bibelstelle sagt es, auch in ähnlichen Gedanken, in Psalm 34, im 19. Vers. Psalm 34, Vers 19. Da sagt auch David, der Herr ist nah bei denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Die Frage ist, haben wir ein demütiges Herz? Haben wir ein zerbrochenes Herz? Ja. Möchte ich ganz offen fragen, wann hast du das letzte Mal darüber geweint, dass vielleicht jemand, den du gern hast, einer deiner engen Freunde, einer deiner engen Verwandten, den Herrn nicht kennt? Wann hast du vielleicht das letzte Mal darüber geweint, weil du festgestellt hast, ich habe so wenig Liebe zur Bibel, wie wir heute gehört haben, so wenig Liebe zu den Verlorenen, so wenig Liebe für Jesus? Haben wir ein zerbrochenes Herz? Und Gott sagt hier, er ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und er hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. So sehen wir, das ist eine Voraussetzung, die Gott uns gibt. Er möchte uns nah sein, aber er knüpft das an die Voraussetzung, dass wir klein werden, dass wir demütig werden, dass wir uns abhängig sehen, dass wir verstehen, dass wir aus uns nichts können. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und deswegen ist es mein Wunsch, es ist ja unser gemeinsamer Wunsch, ihr habt es geäußert, Gottes Nähe und Gottes Gegenwart zu erleben. Und das hängt eben davon ab, ob wir uns öffnen, ob wir uns beugen, ob wir uns demütigen. Das Wort Gottes sagt, demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. Dann heißt es auch hier oder steht hier auch Gottes Segen. Verheißt uns Gott irgendwo in seinem Wort seinen Segen. Wiederum in Psalm 115, im Vers 12 und 13, heißt es, der Herr denkt an uns und segnet uns. Psalm 115, 12 und 13, da heißt, der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet die den Herrn fürchten, kleine und große. Schaut mal, Gott segnet nicht nur den Prediger, Gott segnet nicht nur den Jugendleiter oder den Chorleiter oder einen der Gemeindeältesten. Gott sagt hier, er segnet die den Herrn fürchtet, kleine und große. Wir brauchen nicht zu warten, bis wir ein bestimmtes Alter erreicht haben. Oh, wenn du 15 bist, dann möchte Gott dich segnen. Wenn du 18 bist, möchte Gott dich segnen. Heute, in diesen Tagen. Aber er sagt, die den Herrn fürchten. Und dann noch eine Stelle in Psalm 128, 4 und 5. Da wird auch darüber gesprochen, welcher Mensch gesegnet wird. Und da heißt es auch, wohl dem, im ersten Vers heißt es schon, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Und im vierten Vers heißt es dann, siehe, also wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du sehest das Glück Jerusalems dein Leben lang. Wir sehen wieder, verheißt Gott seinen Segen. Das heißt, diese Erwartung, die ihr mitgebracht habt, Gottes Segen zu erleben, beantwortet Gott direkt und sagt, der, der mich fürchtet, wird auch meinen Segen bekommen. Und in Psalm 29, Vers 11 ist nochmal eine Stelle, das sind natürlich nicht alle Bibelstellen, die den Segen Gottes verheißen, es sind noch viel mehr. Ich habe ein paar ausgesucht, einfach um zu zeigen, dass Gott unsere Erwartungen erfüllen möchte. Es heißt hier im letzten Vers, Psalm 29, der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Schaut mal, wie viel Unfrieden gibt es in der Welt. Ich habe diese Woche, war es glaube ich, oder letzte Woche in einer Predigt gehört, wie ein Mann Gottes mit einem Menschen gesprochen hat und herausgefunden hat, dass derjenige für irgendwas demonstriert hat in einem fernen Land, hat er hier demonstriert. Und dann hat dieser Mann Gottes ihn darauf angesprochen und gesagt, ja, was ist mit deinem Nachbarn? Sagt er, ja, wenn der mir begegnet, dem würde ich am liebsten eine geben. So oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Überhaupt kein Frieden. Ja? Angeblich, auch heute zutage erleben wir Demonstrationen, ja, zum Beispiel für den Frieden im Nahen Osten. Ja? Und der Friede im Herzen ist nicht da. Der Friede mit dem Nächsten ist nicht da, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Arbeitskollegen. Gott verheißt uns seinen Frieden. Und Jesus sagt auch hier wiederum in der Bergpredigt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott verheißt uns seinen Frieden. Und dann noch eine letzte Stelle, die uns Gottes Gegenwart verheißt, in Jesaja 44, da heißt es, denn ich will, da sagt Gott, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Wieder sehen wir, dass Gott bereit ist, Gott es möchte. Er sagt hier, ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und ich denke, gerade bei uns jungen Leuten ist oft die Gefahr da, dass wir nicht mehr die Bedeutung des Segens erkennen, dass uns nicht mehr bewusst ist, wie viel es wert ist, unterm Segen zu gehen, wie viel wert es ist, einfach unterm Segen auch seinen Alltag zu bewältigen. Es sind oft vielleicht kleine Dinge. Ich möchte nur ein kleines Beispiel erwähnen. Ich bin letzten Samstag zur Arbeit, musste sehr früh anfangen und hat mir sehr viel für diesen Tag vorgenommen und habe einfach für diesen Tag gebetet. Und Am Ende des Tages durfte ich feststellen, Gott hat mir wirklich so viel Gnade geschenkt, dass ich selber staunen musste, wie Gott alles gelenkt hat. Dass Gott sogar, man könnte sagen, intuitiv meinen Plan geändert hat. Natürlich war es seine Führung, ja, wo ich auf einmal einfach meinen Plan geändert hat, ohne es zu beabsichtigen. Und es war, wie man sagt, wie die Faust aufs Auge. So, dass ich besser mit meiner Arbeit hingekommen bin. Es sind oft kleine Dinge, aber es ist Gottes Willen, uns im Alltag zu segnen. Es ist Gottes Willen, uns natürlich, wie es hier heißt, mit seinem Geist zu segnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bedeutung des Segens wahrnehmen. Und deswegen ist es auch schön, dass ihr das notiert habt. Ich komme zum nächsten Punkt. Das haben auch einige von euch genannt. Stärkung des geistlichen Lebens, Gott näher kommen. Als Wunsch, als Erwartung, aus diesen Tagen gestärkt hervorzugehen. Finde ich auch eine sehr gute, eine bemerkenswerte Erwartung, die wir haben. Und auch hier sagt Gott, Jesus hat ja uns, ich nehme das Beispiel kurz, Jesus hat uns ja mit Reben verglichen. Und er hat gesagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und gleich im zweiten Vers heißt, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Also unser Wunsch, geistlich zu wachsen, gestärkt zu werden, so wie eine Rebe, die gereinigt wird und dann mehr Frucht bringt. Das ist ja unser Wunsch. Aber wir sehen hier ist wiederum eine Bedingung genannt. Es erfordert Reinigung. Das heißt, wenn wir heute und diese Tage erleben wollen, so dass wir gestärkt aus dieser herausgehen, müssen wir unser Herz öffnen und sagen, Herr, reinige mich, dass ich mehr Frucht bringe. Johannes 15, Vers 2. Und Lukas 17, Vers 5 und 6, da haben die Apostel auch den Wunsch gehabt und haben gesagt, Herr, stärke uns den Glauben. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum, reiß dich aus und versetze dich ins Meer, so wird er gehorsam sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, scheinbar unbedeutend, aber ein kleiner Senfkornsamen, wenn es eben ein Senfkornsamen ist und nichts anderes, dann wird er, wie Jesus dann sagt, er wird groß, dass sogar Vögel unter dem Himmel Zuflucht darunter finden. So sehen wir, auch wenn unser Glaube klein ist, aber wenn er echt ist, dann möchte Gott uns Wachstum schenken, wird er uns stärken. Das war Jesu Antwort auf die Frage oder auf den Wunsch der Jünger, stärke uns den Glauben. So, wenn wir gestärkt werden wollen, müssen wir unser Herz öffnen und dem, was wir hören von Gottes Wort, Glauben schenken. Und was bedeutet Glauben schenken? Es ist für mich. Ja. Ich kann mich erinnern, wie Onkel Walfred Igel in einem der letzten Jugendbibeltagen das so besonders betont hat, dass das eine Ich-Du-Beziehung ist zwischen Gott und mir. Das ist wichtig. Um gestärkt zu werden, ist es wichtig, dass wir verstehen, es ist für mich. Gott möchte mich stärken. Wenn ich das erwarte, dass Gott mich stärkt, dann muss ich es auch glauben. Der vierte Punkt, Anweisungen und praktische Tipps für das tägliche Leben. Kennt von euch jemand eine Bibelstelle, die so ein ganz praktischer Tipp ist, ein ganz praktischer Hinweis für unseren Alltag? Vielleicht eine Bibelstelle und was da steht. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Noch jemand? Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe mir notiert, die ganze Bibel ist voll von praktischen Hinweisen und Tipps für unseren Alltag. So, wenn wir an den ersten Punkt denken, den ihr genannt habt, je besser, je mehr wir uns in diesen Tagen und natürlich darüber hinaus in unserem Alltag mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigen, desto praktischer wird uns das Wort Gottes erscheinen und wir werden es auch erleben. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. In der Bibel steht in Jakobus, Sei schnell, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wir hatten vor ein paar Wochen in der Jugendstunde über die Zunge gesprochen. Und da ist uns aufgefallen, wie viel wir mit der Zunge machen können. Positives und Negatives. Und wir sehen in der Bibel so viele ganz praktische Hinweise. Wie gesagt, wie diese Bibelstelle und noch viele mehr, wie wir mit unserer Zunge umgehen können. So, wir haben natürlich unter Gebet auch versucht, praktische Themen zu finden, auch praktische Beispiele einzubringen für diese Tage. Aber die Voraussetzungen, deswegen passt das so gut, dass wir diesen Punkt als erstes haben. Je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit seinem Wort, desto praktischer wird das in unserem Alltag sein. Ich habe hier noch notiert die Bergpredigt, die sehr viel sagt. Zum Beispiel das Gebot der Nächstenliebe und sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und noch viele andere Bibelstellen mehr. Römer 12 habe ich mir noch aufgeschrieben. Da heißt das ganze Kapitel mit christliche Lebensregeln überschrieben. Aber das ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir nicht nur hier praktische Tipps bekommen für unseren Alltag, sondern wenn wir auch alleine das Wort Gottes lesen werden, werden wir sehr viele praktische Hinweise und Hilfestellungen für unseren Tag bekommen. Aber natürlich möchten wir auch in diesen Tagen möglichst viel Praktisches weitergeben. Der fünfte Punkt, der genannt wurde, ist Gemeinschaft. Dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen, die steht in 1. Johannes 1. Ich lese gerade die ersten 7 Verse. Da schreibt Johannes und sagt, das, da von Anfang war, dass wir gesehen haben, das, was wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben, so wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Man kann sagen, hier sind so 2 wesentliche Voraussetzungen für eine Gott gewollte und für eine gesegnete Gemeinschaft. Johannes schreibt hier und sagt, wir haben Gemeinschaft mit euch und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, die Gott gewollte und gesegnete Gemeinschaft, die ihr erleben wollt, die hängt von unserem persönlichen Verhältnis, von unserer Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus ab. Und deswegen schreibt später auch im 7. Vers Johannes und sagt, so wie im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Es ist also hier wiederum eine Voraussetzung, eine Bedingung, dass wir im Licht wandeln, dass unsere Gemeinschaft offen ist, dass unsere Gemeinschaft nicht heuchlerisch ist, dass wir offen voreinander sind, dass wir auch bereit sind, Schwächen voreinander zuzugeben. Ja? Dass wir zusammen beten, wie es hier heißt. Und das Blut, heißt es hier, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und noch ein schöner Vers in Apostelgeschichte 2,42, den ich dazu erwähnen möchte. Da heißt es, da wo die Gemeinde neu gegründet war, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem, da heißt es von der Gemeinde, von den Aposteln, von den neubekehrten Seelen, da heißt es im vorherigen Vers, dann der 41., die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Dann heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also wir sehen, Es war etwas Besonderes damals und so soll es auch für uns, die sollen für uns auch diese Tage sein. Was wir aber sehen, sie blieben nicht nur in der Gemeinschaft, sondern es hing hier zusammen. Es heißt, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. So sehen wir, um nur einen Punkt hervorzuheben, dass Gemeinschaft, gottgewollte, gesegnete Gemeinschaft, auch immer mit Gebet zusammenhängt. So soll auch unsere Zeit hier durch Gebet begleitet werden. Nicht nur, wenn wir hier die Gottesdienste haben oder die Stunden haben, sondern wenn ihr auch abends zusammen seid, soll das immer wieder die Erinnerung sein. Unser Wunsch war, hierher zu kommen und gute Gemeinschaft zu haben. Gute Gespräche stand in manchen Kommentaren drin oder in manchen Erwartungen. Austausch untereinander, Austausch mit Gleichgesinnten, ja. Und das hängt immer mit Gebet auch zusammen. Und der sechste Punkt, den ich noch hier habe, ist Antwort auf Fragen, ansprechende Themen. In unserer letzten Jugendstunde hatten wir das so den Hauptgedanken, dass alle Bibelstellen, da hat Arthur so einige Bibelstellen gelesen und man hat gesehen, dass sie alle auf Jesus hingeführt haben. Und das möchte ich an diesem Punkt als erstes erwähnen. Es ist normal, dass wir Fragen haben, aber wie Paul vorhin in der Andacht gesagt hat, die ganze Bibel hat einen roten Faden und es führt immer zu Jesus. Und es ist wichtig, dass wir auch, nicht dass wir damit sagen, die Fragen, die wir haben, sind nicht wichtig, aber es ist wichtig, dass wir unsere Fragen zu Jesus bringen, dass wir unsere Fragen von Jesus beantworten lassen. Natürlich, ansprechende Themen habt ihr auch genannt. Ja, das könnt ihr uns schon während dieser Tage oder am Ende dieser Tage natürlich uns das Feedback geben, ob euch die Themen angesprochen haben. Wir können euch nur sagen, ja, wir haben dafür gebetet, wir haben wirklich sehr ernst dafür gebetet, dass Gott uns die richtigen Themen schenkt, die richtigen Gedanken, die richtigen Bibelstellen und so hoffen wir natürlich mit Gottes Hilfe auch euch, ja, mit euch Themen zu teilen, die natürlich auch für euch hilfreich sind. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorher das erwähnt, wenn ihr in der Mappe das erste Blatt umschlagt, seht ihr die Themen und ihr habt gesehen, das steht drin, da stehen die verschiedenen Themen drin und ich kann es zusammenfassen und sagen, es geht um Jesus, es geht darum, sich ihm zu weihen, seine Gesinnung zu haben, sich zu fragen, wie er handeln würde und wie wir ihm ähnlicher werden. So, das sind Themen, die ja eigentlich auch sich mit euren Erwartungen im großen Teil oder in einigen Bereichen schon ganz stark decken. Auch das hat jemand notiert gehabt auf den Erwartungen. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, ich müsste es suchen, aber auch da war der Wunsch geäußert worden, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir mehr von ihm lernen. So möchte ich das zusammenfassen. Und ich stand selber vor 2-3 Wochen selber vor der Frage, ich wusste nicht, ich habe mich selber gefragt zuerst, ja, dürfen wir Erwartungen haben? Dürfen wir Erwartungen an Gott haben, an einen Menschen? Zum Beispiel, wenn man in einer Familie lebt, ja, dann kann man von seinem jüngeren Bruder vielleicht erwarten, vielleicht ist er 5 und du bist 20, dann kannst du davon oder darfst du bestimmt erwarten, dass er dir folgt. Ja? Oder wenn du einen Arbeitskollegen hast und du machst mit ihm einen Termin aus, dann darfst du von ihm auch erwarten, dass er pünktlich kommt. Das sind Erwartungen an Menschen. Aber ich habe mich gefragt, dürfen wir Erwartungen an Gott haben? Und da ist mir eine Stelle eingefallen und die ist irgendwie für mich groß geworden. Ich habe schon früher mal darüber nachgedacht und dann auch jetzt in Bezug auf diese Frage, dürfen wir Erwartungen an Gott haben? Da ist mir Salomo eingefallen. Das steht in 1. Könige 3 im 5. Vers. 1. Könige 3 im 5. Vers. Da heißt es, und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Schaut mal, Gott öffnet sich einem Menschen, Gott naht sich in einem Traum, erscheint in einem Traum Salomo und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Gott bietet sich selber an und sagt, was möchtest du von mir? Und wir kennen die Geschichte von Salomo, wie er um ein gehorsames Herz gebetet hat. Und Gott hat es ihm gegeben und hat ihm noch mehr gegeben. So sehen wir, es ist gut, es ist richtig, dass wir Erwartungen, Wünsche zu Gott haben. Weil Gott es selber sagt, zum Beispiel sagt Jesus in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben. Oder in Jakobus heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Mit anderen Worten ausgedrückt, weil ihr eure Erwartungen nicht an Gott äußert, weil ihr das nicht im Gebet zu Gott bringt, das, was ihr eigentlich gern hättet. Vielleicht mehr Freude, vielleicht mehr Liebe, vielleicht mehr Mut. Weil ihr das nicht bringt, habt ihr es nicht. Ja? Also es ist wichtig, dass wir wissen, Gott möchte, dass wir die Erwartungen, die wir haben, auch ihm sagen. Und diese Bibelstelle, die ich am Anfang erwähnt habe, möchte ich wieder zum Ende uns nahelegen. Jesus hat diesen großen geistlichen Reichtum aufgetan in der Predigt mit dem Vers, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Und das soll zum Schluss jetzt unser Gebet werden. Vielleicht hast du hohe Erwartungen, vielleicht hast du gar keine Erwartungen, vielleicht sagst du, ich bin sowieso nur am Wochenende da, ich wollte einfach vielleicht die netten Leute wiedersehen, ich weiß es nicht. Die Erwartungen sind vielleicht unterschiedlich, vielleicht hoffst du ein bisschen was von Gott zu bekommen. Aber Jesus sagt es anders, er sagt, selig sind die geistlich arm sind, denn er sagt nicht, dann werdet ihr ein bisschen bekommen. Oder dann werde ich mich ein bisschen euch öffnen. Sondern er sagt, das Himmelreich ist ihr. Gott möchte uns reich beschenken. Mir war das wirklich dieses Gebet zum Segen, dass Gott uns mehr geben möchte, als wir schon vielleicht, als das viele, was wir schon erwarten. Und so soll das unser Gebet werden, dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte von dir erwarten. Ich möchte wahrnehmen, ich möchte sehen, dass ich wirklich geistlich arm bin. Ich möchte sehen, dass mir nur so viel fehlt zu dem, was du eigentlich für mich geplant hast. Ich möchte sehen und erkennen, dass du mehr mir geben möchtest, dass du mich mehr besonders in meinem geistlichen Leben segnen möchtest, dass du mir mehr Sieg schenken möchtest, dass du mir mehr Freude schenken möchtest, dass du mich in der Gemeinde und in meinem Umfeld mehr gebrauchen möchtest. Es soll unser Wunsch werden. Und das geht nur, wenn wir erkennen, uns fehlt noch viel. Wir sind geistlich arm. Aber das soll uns nicht traurig machen, das soll uns nicht entmutigen, sondern wir sollen die Verheißung Jesu in Anspruch nehmen, wo er sagt, denn das Himmelreich ist ihr. Und ich habe mir da nur zwei Bibelstellen, oder ich habe mir eine weitere Bibelstelle notiert, aber was mir hier wichtig wurde, in Sprüchen heißt es, den Aufrichtigen lässt er gelingen. Gott erwartet, er möchte uns segnen, er möchte, dass unsere Erwartungen gestillt, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche erfüllt werden, er möchte unsere Bitten erhören. Aber er erwartet von uns, dass wir ehrlich und aufrichtig sind, wie wir es in Sprüche 2, Vers 7 lesen. Wir lesen auch dieses negative Beispiel von Anania und Sapphira. Sie wollten auch was für Gott tun, aber ihr Herz war nicht rechtschaffen. Oder von dem Simon, der Geld angeboten hat und auch den Heiligen Geist wollte. Ja, da hat Petrus ein sehr hartes Wort gesprochen, hat gesagt, dass du verdammt werdest mit deinem mit deinem Geld. Wir sehen, wie Gott von uns erwartet, dass wir aufrichtig sind. Wenn wir etwas wollen, wenn wir von seinem Segen etwas wollen, wenn wir von seiner Kraft etwas spüren, von seiner Nähe etwas erleben wollen, dann erwartet Gott von uns, dass wir aufrichtig sind. Und so möchte ich auch abschließend noch ein Beispiel sagen oder erwähnen, weil das mir auch sehr wichtig wurde. Wiederum ein Beispiel von Salomo, aber am Ende seines Lebens. Wir lesen, am Ende seines Lebens wurde Salomo abgöttisch. Und in der Elberfelder Bibel, ich habe sie jetzt leider nicht bei mir, aber da heißt es so, sein Herz war nicht mehr ungeteilt. Es war nicht mehr ganz. Wir lesen nicht, dass Salomo komplett Gott verleugnet hat, aber es war nicht mehr ganz mit dem Herrn. er hat eben auch Götter neben sich gehabt. Und das wurde ihm zum Fall. Und so sehen wir, Gott erwartet von uns am Anfang bis zum Ende unseres Lebens, dass wir ganz ihm gehören. Und das wird auch eines der Themen sein. So, lass uns einfach zum Ende, wie ich vorher gesagt habe, beten. Und ob du das leise vor Gott aussprichst oder in einem lauten Gebet, das ist dir überlassen. Aber wichtig ist, dass du in einem ehrlichen, aufrichtigen Gebet Gott sagst, was du von diesen Tagen erwartest. Und dass du dich auch traust, ihn zu bitten. Wir lesen auch hier in der Bibel vom Zweifel. Ein Zweifel heißt es dort in Jakobus 1, empfängt nichts. Wenn wir etwas bitten, dort heißt es im Zusammenhang mit der Weisheit, wenn wir um Weisheit bitten, sollen wir glauben. Und so, lass uns wirklich beten. Bete du ganz persönlich zu Gott, dass er dich persönlich segnet. Dass er, wie ihr es hier selber ja in euren Wünschen, in euren Erwartungen geäußert habt, dass er euch wirklich einen geistlichen Segen schenkt. Dass ihr wirklich etwas für den Alltag mitnimmt. Dass ihr wirklich aus diesen Tagen herausgeht mit mehr Kraft, ja, mit mehr Segen, mit mehr Mut, mit mehr Freude. Das ist auch, und ich denke, das kann ich auch für die Brüder sagen, das ist auch mein, das ist auch unser Wunsch, auch unser Gebet ist es, dass wir durch diese Tage ermutigt werden, dass wir durch diese Tage gesegnet werden, dass wir durch diese Tage wirklich Gottes Nähe und Gegenwart erleben. Aber das hängt, wie ich vorher gesagt habe, entscheidend davon ab, ob wir es glauben, ob wir es wirklich im Gebet zu Gott sagen und ob wir wirklich ehrlich und aufrichtig sind. So lasst uns zum Abschluss dieser ersten Stunde einfach beten und sag es im Gebet. Ich möchte wirklich dich persönlich ermutigen. Ich meine wirklich jeden Einzelnen und natürlich mich selber, dass wir im Gebet unser Wunsch, unsere Erwartung, unser Anliegen Gott sagen. Und es wäre gut, das überlasse ich euch, dass ihr das vielleicht euch irgendwo notiert und am Ende dieser Tage einfach das wieder aufschlagt und einfach sehen könnt, ist es wirklich so, hat Gott mein Gebet erhört? Ja, Gott möchte nicht nur, dass wir bitten, sondern es heißt auch da, denn wer da bittet, der empfängt. Und Gott hat seinen Segen verheißen. So, lasst uns niederknien und wir nehmen uns etwas Zeit auch, dass einige beten können. Lasst uns beten.